So ein 90. Geburtstag, das ist ja schon mal was ganz Besonderes. Und ich habe ja manchmal so die Ehre, so bei 90. oder noch älteren Personen zu sein. Manchmal geht es über die 100. Wer will von euch 90 Jahre alt werden? Schon so irgendwie, ja. Ach, Margarete, du auch. Ja, 90. Geburtstag, das ist schon so eine Geschichte. Ich erlebe das aber auch immer wieder, also ob man so alt werden will oder nicht, hat ja etwas damit zu tun, wie es einem persönlich geht. Und ich erlebe das dann immer wieder, dass ältere Leute dann auch sagen, ah, es muss doch nicht mehr sein. Und man ist, ich sag mal so im besten Sinne, auch lebensmüde. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat alles hinter sich und wartet eigentlich nur noch darauf, dass es dann irgendwann heim in die ewige Herrlichkeit geht, so wie wir das ja beschreiben. Und dann fragt man sich so als 90-Jähriger auch immer wieder, oder fragen Sie mich, was kann ich denn noch machen und wozu bin ich denn noch da? Und meist kommt dann, wir können ja noch für die Gemeinde beten. Also es gibt immer noch so ein paar Aufgaben. Mrs. Sophie hatte ja auch 90. Geburtstag, aber sie hatte ein Problem. Und das war, ihre Gäste waren alle schon verstorben. Sie hat das gar nicht so richtig mitbekommen. Und deswegen musste ja ihr Butler dann diese Gäste dann irgendwie ausfüllen. Und das ist ihm am Ende ja nicht so gut bekommen. Das ist ja diese Geschichte mit den 90-Jährigen auch, dass man manchmal so das auch erlebt, dass viele, mit denen man zusammen das Leben verbracht hat, wo man sich hier auf dem Bild dann auch gesehen hat oder auf einer der Bilder, dass man dann auf einmal merkt, ja, die sind alle nicht mehr da. Und dann eben die Frage, wozu eigentlich soll es noch gut sein, dass ich da bin? Die Frage könnte sich ja auch die Gemeinde stellen, dass man sich überlegt, wozu sind wir eigentlich noch da? Reicht es denn jetzt nicht? Also jetzt haben wir uns 90 Jahre hier abgemüht, also ich bin noch nicht ganz so lange dabei, aber reicht es denn jetzt nicht allmählich? Nein, es reicht nicht. Und ich kann nur sagen, wir fangen jetzt gerade erst an. Denn Gemeinde, das ist ja so diese Gemeinschaft der immer Jungen, weil wir immer noch Hoffnung vor uns haben, weil das eigentlich, und das ist ja unser Bekenntnis, ist das, was noch vor uns liegt, was auf uns zukommt. Also wir haben das meiste nicht hinter uns, sondern wir haben noch, ich sag mal, das meiste vor uns. Darum leben wir weiter, Gemeinde, und darum machen wir auch weiter mit dem, was wir machen und sind natürlich immer dankbar, wenn wir da unterstützt werden, zum Beispiel bei diesem Naturentdeckercamp. Aber Gemeinde, wir wissen das auch, das trägt man nicht immer so nach außen, aber Gemeinde ist natürlich auch eine Herausforderung. Das Miteinander ist auch eine Herausforderung. Davon hatten wir es ja am letzten Sonntag so ein bisschen. Und der Apostel Paulus, die Lesung haben wir ja gerade gehört, hat den Korinthern ja auch etwas dazu geschrieben im 1. Korinther 12. Das ist ja genau zwischen 11 und 13. Und das ist auch nochmal wichtig, das so im Blick zu haben. Hier im 1. Korinther 12 benutzt der Apostel Paulus ja ein Bild, was er auch von woanders her übernommen hat. Gemeinde, sagt er, ist ein Organismus. Ist schon mal wichtig. Also Gemeinde ist keine Maschine, in die man dann hineingetan wird und da muss man ackern und rackern und funktionieren und. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, so schreibt er das. Und er beschreibt das dann so, dass er sagt, dieser Leib, naja, das ist ja fast schon irgendwie banal. Dieser Leib, der hat eben unterschiedliche Glieder und das wissen wir ja alle. Manchmal tut es hier weh, manchmal tut es da weh. Aber der Leib ist eben nicht nur, und so beschreibt der Apostel Paulus das, nur Hand oder nur Fuß oder nur Kopf oder... Nein, der Leib wird zum Leib, der Organismus wird lebendig dadurch, dass unterschiedliche Glieder zu ihm gehören. Und das ist ja auch wichtig. Denn, also... es passiert ja manchmal, also ich habe hier meinen schönen roten Stift dann heute auch mitgebracht, es passiert ja manchmal so ein Ungeschick, dass einem so ein Stift hinfällt. Und wenn der ganze Leib jetzt nur Fuß wäre, also wir können das ja mal irgendwie probieren mit Schuhe aus, es gibt Leute, die können das, also meine Frau zum Beispiel, die kann das. Oh, dafür kriege ich nachher Ärger. Also, wenn der ganze Leib nur Fuß wäre, ja, dann ständen wir hier vor diesem Stift und wir könnten ihn nicht aufheben. Also zum Glück ist der Leib nicht nur Fuß und besteht nicht nur aus Füßen, sondern da sind auch Hände dabei und dann kann man sich eben runterbücken und den Stift aufheben. Ist doch großartig. Was wir in unserer Gesellschaft ja immer wieder erleben, im Kleinen wie im Großen, ist dann, nachdem der Stift aufgehoben wurde, dass die Hand dann zu dem Fuß sagt, siehst du, du Blödmann, so geht das. Du bist eigentlich unnütz da unten, dich brauchen wir nicht. Die Hände werden gebraucht, weil ohne die Hand hätten wir den Stift nicht aufheben können. Kennt ihr das? Auch so in dem Miteinander von Menschen, dass man manchmal dann so ein bisschen herunterblickt auf die, die man scheinbar nicht so richtig und wichtig braucht. Und dann werden die Füße eben gedisst und dann wird zu den Füßen eben gesagt, eigentlich seid ihr nicht Nutze und eigentlich könnten wir auf euch verzichten und so weiter und so weiter. Aber, das war schon das Sprichwort, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und dann passiert es eben, dass der Stift nochmal runterfällt. Zum Glück habe ich die Hand, um ihn aufzuheben. Und das kann man ja dann irgendwie versuchen und man merkt, so richtig funktioniert das nicht, weil ich komme nicht dran. Okay, sage ich dann als Hand zu den Füßen, könntet ihr, was sagen die Füße? Du kannst mich mal. Mich vorher dissen und klein machen und jetzt kommst du angekrochen, wo du mich brauchst. Nee, und dann redet man miteinander und dann kommt man vielleicht auch wieder neu ins Miteinander hinein und dann bringen einen die Füße eben dahin oder bringen die Füße eben die Hände dorthin, um den Stift wieder aufheben zu können. Und das ist das, was der Apostel Paulus hier beschreibt. Das ist das, was auch menschliche Gemeinschaft ausmacht, dass wir einander brauchen und dass so ein Organismus, so ein Leib den anderen auch braucht. Und dass keiner einfach nur für sich sagen kann, ich bin genug, weil ich jetzt dieses oder jenes mache. Das Interessante hier an diesem Text ist auch, dass der Apostel Paulus beschreibt, dass die Glieder, die eigentlich gering geachtet werden, eigentlich die wichtigsten sind. Habt ihr so ein bisschen rausgehört, worum es geht, oder muss ich das ausführen? Okay, machen wir dann später. Also es gibt so bestimmte Regionen des Körpers, die bemänteln wir gut und da wird nicht viel drüber geredet. Der Apostel Paulus wusste schon, das sind mitunter die Wichtigen, das sind mitunter die, die man auch besonders nochmal braucht. Und das ist ja eben auch das, was wir alle wissen. Und wie lange käme diese Stadt ohne Pastoren aus? Keine Idee. Jetzt rede bitte nicht über Jahre, das täte mir auch weh. Aber naja, also wenn ich mal 4 Wochen zu Hause bleibe, dann werdet ihr traurig, aber sonst wird es ja keiner irgendwie bemerken. Bei Politikern könnte man sich das auch fragen. Ab wann wird das eigentlich ein Problem, wenn die Krankenschwestern oder die Pfleger zu Hause bleiben? Ab wann wird das eigentlich ein Problem, wenn die Leute, die bei der Müllabfuhr arbeiten, zu Hause bleiben? Das ist sehr oft eben das, was in unserem Land passiert, dass die Leute, auf die wir vielleicht etwas länger verzichten können, und ich glaube, es gibt auch bestimmte Gruppen, auf die wir ganz verzichten könnten und vielleicht müssten, dass die werden immer hochgelobt und die, die wirklich die Drecksarbeit machen, auf die blickt man dann irgendwie, ja, zumindest finanziell irgendwie eher herab. Das finde ich so das Grandiose an diesem Text. Dass der Apostel Paulus deutlich macht, dass jeder auch zu diesem Leib, zu diesem Organismus dazugehört und gebraucht wird. Das war eine der großen Erfahrungen für mich, also bevor ich nach Berlin kam, ihr wisst das ja in der Erwachsenenbildung mit Langzeitarbeitslosen, dass die das wieder erleben konnten. Wir sind nicht nur die, die durchgefüttert werden und die man eigentlich für das gesellschaftliche Miteinander nicht braucht, sondern wir gehören auch dazu, wir können auch unseren Teil dazu beitragen. Das war für mich eine großartige Erfahrung, das auch in den Gesichtern so ablesen zu können. Das ist für mich das Grandiose an diesem Text und das Schöne an diesem Text, dass Paulus das so beschreibt, auch für die Gemeinde. Das ist der Ort, wo wir sagen, jeder wird gebraucht an seiner Stelle. Und wir ergänzen uns in diesem Miteinander. Und das ist das Bild vom Leib. Dieses Bild kennt man eigentlich auch dann in der Gesellschaft. Wir haben ja früher mal so über den Volkskörper gesprochen. Man muss das immer auseinanderhalten. Also zum einen gibt es im Griechischen diesen Begriff der Polis. Also das ist das, was so Stadt und Gemeinschaft und Gesellschaft und Land meint. Und einmal gibt es diesen Begriff Oikos. Das ist so das Haus. Und das eine ist das eine und das andere ist das andere. Oikos ist eben so eher der private Bereich. Oikos, das ist so der Bereich, wo wir, über den der Apostel Paulus auch spricht, weil wir wollen ja als Kirche, wir wollen ja als Gemeinde nicht so sein, dass wir in diesem Land vorgeben, was man zu glauben hätte. Davon sind wir als Baptisten ja überzeugt, dass das nicht unsere Aufgabe ist. sondern das, was uns im Glauben ausmacht, das leben wir auch in diesem Miteinander und was darüber hinaus auch eine Bedeutung hat, das leben wir auch in dieser Welt und in dieser Gesellschaft. Und das ist genau das, wovon auch jede Gesellschaft lebt, von dem Miteinander und dass jeder im Endeffekt mitgenommen wird, dass jeder mitmachen kann. Und Gemeinde hat natürlich andere Möglichkeiten als jetzt Politik, als die Gesellschaft. Und das muss man, wie gesagt, Oikos, muss man auseinanderhalten und trennen von Polis. Weil Polis, das sind die, so sagt ihr das ja oft, Politik betreiben heißt, dicke Bretter zu bohren. Man muss nach dem Machbaren suchen. Man muss nach dem suchen, was irgendwie möglich ist, dann meinetwegen in der Koalition oder wie auch immer, was sich finanziell umsetzen lässt. Man muss nach dem Machbaren suchen. Und wisst ihr, was unsere Aufgabe ist? Wir dürfen träumen. Wir dürfen die Utopisten sein. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass wir sagen, wir sind jetzt Realisten und das ist so ein Teil der Gesellschaft, brauchen wir nicht. Nein, wir brauchen jeden. Und das ist das, was Gemeinschaft und Gesellschaft ausmacht. Wir brauchen jeden und wollen jeden auch mitnehmen auf diesem Weg. Liebe Franziska, das ist ja auch das, was euch in der Sozialdemokratie somit beschäftigt. Und komm doch mal bitte zu mir. Keine Angst, ich habe Sie vorher gefragt. Ich habe ihr nicht gesagt, was kommt, aber habe Sie gefragt, ob Sie
ich
mitmachen
spontan,
würde.
Ich bin spontan, keine Sorge.
Na, die haben so mitleidig gelächelt und dachte, die Arme. Sag mal.
Macht er das öfter?
Ja. Die erste Reihe ist immer leer, weil in der ersten Reihe kommen die Leute immer dran.
Das ist ein interaktives Format, ne? Genau.
Ja. Du hast ja jetzt diesen Text auch gehört und diese Gedanken vom Miteinander. Und das ist ja nicht nur das, was uns in der Gemeinde dann auch prägt und ausmacht, sondern das ist ja auch das, was wir uns vorstellen und was ich eben auch denke und vermute bei dir so ist, dass das unser gesellschaftliches Miteinander, prägt und ausmacht. Was fällt dir denn dazu noch für dich ganz persönlich ein, so von deiner Überzeugung her?
Ich glaube, was es beschreibt, ist ein Stück weit auch Respekt. Ne? Es geht darum, wie man miteinander umgeht. Und ich sage das auch immer, ich meine, bei uns, die Berliner Verwaltung, das sind 140.000 Menschen. Ich sage immer, das Unternehmen Berlin, wir sind der größte Arbeitgeber der Stadt. Da sind alle drin, da sind Lehrerinnen und Lehrer drin, die Erzieherinnen, die Polizisten, aber auch die Menschen in den Bürgerämtern, in den Sozialämtern. Und ich finde, dass wir auch da Wertschätzung, Anerkennung, Respekt und die Akzeptanz und auch ganz klar, wenn es bei mir im Roten Rathaus fängt es an, wenn der Pförtner freundlich ist zu den Leuten, die da reinkommen oder die Pförtnerin, dann ist das ein Aushängeschild fürs ganze Haus und jeder Einzelne kann ja einen Unterschied machen und jeder Einzelne ist wichtig und es funktioniert halt auch bei mir nur so, wenn ich Menschen habe, die das alles mittragen und die auch überzeugt sind davon und ich habe es gibt so eine wunderbare Geschichte, die kennst du bestimmt, vom Steineklopfer. Kennst du die? Mhm. Es ist ein Steineklopfer, der sitzt am Straßenrand und jemand fragt ihn, sag mal, was machst du denn da? Oh, ich klopfe Steine, es ist alles so beschwerlich und so mühsam und so. Und dann geht er weiter und sagt, da ist noch einer, der klopft auch Steine. Er fragt ihn, was machst du denn da? Ich baue ein Rundfenster, aber es ist schwer und beschwerlich. Und dann geht er zum Dritten, der auch Steine klopft und der sagt, was machst du denn da? Ich baue an einer großen Kathedrale und es ist wunderbar. Und das ist ja genau der Unterschied. Ich glaube, dass das genau der Punkt ist. Jeder Einzelne ist wichtig. Das ist auch eine ursozialdemokratische Überzeugung. Und deshalb ist Gerechtigkeit auch für jeden Einzelnen so wichtig. Und dass wir dafür sorgen, dass Kinder und junge Menschen, auch ältere Menschen, überhaupt all diejenigen, die die Gesellschaft ausmachen, die gleichen Chancen haben. Und das hat mich eigentlich auch mal bewegt, in die Neuköllner Sozialdemokratie einzutreten, weil ich da gesehen habe, wenn du eine Schule hast, wo 90% der Kinder im Sozialleistungsbezug leben, dann haben die eben nicht die gleichen Chancen. Und unsere Aufgabe ist doch, egal ob zu Hause wenig Geld oder viel Geld ist, egal ob zu Hause Deutsch gesprochen wird oder nicht, für die gleichen Chancen zu sorgen. Und deswegen bin ich mal in die Sozialdemokratie eingetreten und ich glaube, ich bin da auch ganz richtig aufgehoben.
Ja, das Thema mit der Gerechtigkeit, das ist natürlich auch das, was wir als versuchen oder was wir versuchen als Gesellschaft ja auch irgendwie zu schaffen. Aber ich erlebe das eben so mit diesem Thema Gerechtigkeit, dass das zuallererst auch etwas ist, wie man Menschen anblickt und wie man Menschen sieht. Weil das ist ja das, was du von dem Pförtner erzählt hast. Und das finde ich so das Wunderbare auch an diesem Text, dass es hier darum geht, eben nicht zu sagen, ah, du machst nur das, du sitzt nur da vorne an der Pforte oder so, sondern dass Gerechtigkeit damit beginnt, dass wir einander so anblicken und sagen, es ist gut, dass du da bist und es ist gut, dass du deinen Teil dann auch in dieser Gemeinschaft, in dieser Kathedrale, die wir bauen, in diesem Kunstwerk, was wir miteinander herstellen, dass du deinen Teil dazu beiträgst. Du hattest gerade noch mal Luft geholt.
Na, es fängt ja damit an, dass du deinem Nachbarn einen schönen guten Tag wünschst, ja? Und bei manchen muss man auch sagen, und deinen Müll dahin tust, wo er hingehört, ja? Das ist für mich so ganz gelebte Gemeinschaft, ja? Und jeder kann ja guten Tag sagen. Also kostet ja nichts. Du kannst auch ein Lächeln geben, ja? Und manchmal, wenn ich so in Berlin unterwegs bin, denke ich, meine Güte, ja? Also Freundlichkeit ist halt eigentlich was, was man ganz leicht geben kann, was nichts kostet und was trotzdem aber gar nicht so einfach immer ist. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen auf sich achtet und überlegt, was kann ich eigentlich geben, dann ist schon ganz viel gewonnen.
Ja, man muss sich einfach an Berlin gewöhnen. Ich sage immer,
Kontakt. Trotzdem ist Berlin die tollste Stadt der Welt. Ja, ja. Das will ich mal festhalten.
Ich sage immer, hier erfolgt Kontaktaufnahme durch Konflikterzeugung. Das darf man nicht so ernst nehmen. Und wenn man das hinbekommt, dann kommt man auch als Mensch zueinander. Mit dem Müll hast du recht. Bei uns hier im Kiez ist es die Hundescheiße. Also da würden wir dann gerne auch öfter mal sagen, Mensch, denk doch mal mit an die Gemeinschaft. Das ist das, was uns bewegen soll, auch hier in der Gemeinde, auch in den nächsten 90 Jahren oder wie auch immer, dass wir das miteinander leben und dass wir das miteinander gestalten und so mit Menschen umgehen. Das fängt mit dem Ansehen an, mit dem Begrüßen an, wie wir dann aufeinander reagieren, aber dann auch tatkräftig miteinander das Leben, was wir vom Evangelium her geschenkt bekommen haben, nämlich, dass wir alle geliebte Kinder bei Gott sind und es bei ihm nicht dieses Ranking gibt. Das haben wir uns nur einfallen lassen, aber das können wir auch wieder verlernen. Herzlichen Dank dafür, dass du mir ein bisschen Predigtarbeit mich dabei entlastet hast. Und am Ende sage ich dann immer Amen.